so eine schöne Lobpreiszeit zu erleben. Wen hat es innerlich aufgebaut, Gott anzubeten und diese Texte zu singen, die uns deutlich machen, so ist unser Gott. Und wer ging schon verändert aus einem Gottesdienst hinaus wie diesem oder einem anderen und hat erlebt, Jesus hat mein Herz berührt, Jesus hat mir Gutes getan. Es geht mir besser, weil meine Schuld vergeben ist, weil ich Antwort auf meine Fragen gekriegt habe, weil ich weiß, wie mein Leben laufen soll. Wer ist schon mal so aus einem Gottesdienst rausgegangen? Doch viele, also ich auch. Ist doch gut. Aber die Gegensätze sind so krass. Gestern haben wir mit Martin und Sabine in Brühl das Phantasialand besucht, dort ihren 21. Geburtstag gefeiert. Und ich habe ihnen zuliebe mich in die Black Mamba gesetzt. Und das hätte ich nicht tun sollen. Das hat mein Leben verändert. Aber ganz schlecht. Claudi sagte, als ich da rauskam, ich sah ganz grün aus. Ne? Furchtbar. Ich habe dann den Rest des Tages mich in nichts mehr reingesetzt, außer so eine Show, wo andere Leute akrobatische Kunststücke gemacht haben, über die ich gestaunt habe. Es war auch schön zu sehen, aber wir haben uns den ganzen Tag durch diesen Park bewegt und ich war am Ende sowas von fertig. An jeder Ecke laute Musik. Es war schrecklich. Ich habe keine Ruhe mehr gefunden. Und der einzige Platz, an dem wir etwas Ruhe gefunden haben, da haben sich hinter uns Leute eine Spritze gegeben. Also irgendwie eine krasse Welt. Und hier sitzen wir im Gottesdienst und feiern Jesus, hören Berichte, wie einer aus dem Gefängnis kommt und nicht weiß, wie das Leben weitergeht, begegnet Jesus und fängt ein neues Leben an. Im Gottesdienst sind wir richtig, im Phantasialand sind wir falsch. Und doch wären wir als Christen genau dort richtig, weil die dort Jesus brauchen. Denn wir haben uns oft gefragt, wo wir da durchgelaufen sind, wer guckt eigentlich fröhlich in diesem Park? Wir haben richtig geguckt, wer guckt eigentlich glücklich durch diesen Park, während sie da hin und her rennen, von einer Attraktion zur nächsten. Es waren so viele leere Blicke und es waren so viele kaputte Menschen, die wir dort gesehen haben. Ich habe selten so viele aufs Mal und so auf eng gedrängten Raum gesehen. Also mich zieht es da nicht hin. Wenn mir Jesus nicht einen missionarischen Auftrag gibt, geh hin, dann gehe ich da nicht mehr hin. Vor allem nicht in die Black Mamba. Ja. Warum ich das auch nochmal erzähle, wir haben ja Martin und Biene dort ihren Geburtstag gefeiert und die Biene insbesondere hat mich interessiert. Biene, wie war es denn diese Woche, die Begegnung mit der Ute? Für alle, die letzten Sonntag da waren, ich war ja zu dieser kurzen Auszeit in Strittmatt und habe eine ganz interessante Begegnung gehabt. Eine junge Frau war zugeparkt, konnte nicht abends in ihr Quartier fahren, so schnell wie sie wollte, und dadurch sind wir uns begegnet, weil sie zugeparkt war. Und dann habe ich irgendwie aufgeschnappt, dass sie zu einer anderen Frau gesagt hat, ich fahre dann wieder nach Köln. Und da hat es bei mir geschellt, denn Biene wohnt ja in Bergisch Gladbach bei Köln und Claudia und ich sind so auf der Suche und im Gebet, dass sie doch Kontakt mit Christen kriegt und dort eine Gemeinde, einen Gemeindeanschluss findet, weil sie Leute braucht, die ihr gut tun. Und dann habe ich mit der Ute, so hieß die junge Frau, bin ich ins Gespräch gekommen und habe gestaunt, wow, die ist ja richtig pfiffig. Die ist richtig gut drauf, diese Ute, die ich da in Strittmatt kennengelernt habe. Und habe gefragt, du Ute, könnte ich deine Handynummer unserer Pflegetochter zu WhatsAppen? Und gleich noch ein Bild von dir dazu. Damit die Biene vielleicht, wenn sie will, mit dir Kontakt aufnimmt. Und hat sie gesagt, klar, mach mal. Sie geht dort in eine Gemeinde, Colon in Motion, eine Jugendkirche. Und das, was ich von ihr so wahrgenommen und gehört habe, habe ich gedacht, das könnte ganz gut passen zur Biene. Und dann haben die wohl am Samstag schon vor 8 Tagen telefonisch Kontakt aufgenommen und sich für vergangene Woche Donnerstag vereinbart zu treffen. Und die Ute hat mir zurückgewhatsappt, dass sie einen guten Kontakt hatten und die Biene ist jetzt eingeladen zu einem offenen Hauskreisabend, Montagabends. Und die Biene hatten, das hat mich gestern eben interessiert, Biene, wie war denn euer Treffen? Wir verstehen uns so gut, wir könnten Schwestern sein. Und also es war auf jeden Fall schon mal ein positiver Anfang und ich bete einfach, dass Biene jetzt diesen Weg schafft, vielleicht sogar mit ihrem Freund zusammen, der ja auch eine Drogengeschichte hat. Und an dieser Stelle wirklich Jesus begegnen. Bitte betet mit weiter. Ich glaube nicht an Zufälle, sondern ich glaube an Gottes Führung. Das war dort ein Strittmatt so und das geht so weiter. Danke für alle, die mitbeten. Aber die Gegensätze sind schon manchmal krass. Und die sind auch krass in der Geschichte, die wir jetzt miteinander betrachten werden. Die Vanessa hat es schon angedeutet. Wir sind in einer Predigtreihe über Glauben. Haben im Hebräerbrief einiges über Glauben schon gelernt von Vorbildern wie Abraham, Mose oder Gideon. Jeder hat so seine Geschichte mit Gott und Glaubensschritte wagen müssen in seinem Leben. Und wenn ich heute zu David komme, dann ist es so, dass David in Hebräerbrief Kapitel 11 auch erwähnt wird, aber keine Geschichte mehr dazu geschrieben wird. Denn als der Schreiber des Briefes zu David kam, hat er gerade in einem Atemzug mehrere solche Personen genannt und dazu gesagt, wenn ich von denen allen schreiben würde und noch mehr, dann würde die Zeit nicht reichen. Und doch möchte ich auf David eingehen und die Zeit wird mir auch heute nicht reichen. Ich gucke mal auf die Uhr, okay. Ich starte jetzt richtig durch. Aber ich versuche auch zum Ziel zu kommen. Dann würde die Zeit nicht reichen, denn Davids Leben mit Gott ist so reich an Geschichten, von denen wir lernen können. Das reicht nicht aus heute. Ich habe mich deshalb eingegrenzt und schon diese Eingrenzung wird mich herausfordern. Eine Begebenheit, wo wir vom Glauben von David lernen können, weil er uns als Vorbild hingestellt wird, als einer, der glaubt. Das ist die Geschichte von David und Goliath. Ich habe ein Bild mitgebracht. Es war eine Situation entstanden in Israel, ganz schwierig. Der erste König hat über Israel regiert, König Saul. Letzte Woche habe ich von dem Richter Gideon gesprochen. Die Richter waren nicht mehr erwünscht. Jetzt wurde ein König gewünscht. Saul war König, aber er war ständig im Kampf mit seinen Feinden. Und die Feinde, die sich aufgemacht haben, gegen das Volk Israel zu kämpfen, waren die Philister. Und die Situation, von der berichtet wird im ersten Buch Samuel, Kapitel 17, war folgende. Die Philister sind aufmarschiert mit ihrem Heer und standen an einem Berghang oben, gut gerüstet, militärisch überlegen. Und auf der anderen Seite, da war ein Tal zwischendrin, war das Heer Israels. Weniger gut gerüstet, aber eben auch oben. Und da kann man ja immerhin noch Steine runterrollen und was weiß ich, auf die Feinde werfen, wenn die angreifen sollten. Und so standen sich jetzt zwei feindliche Heere gegenüber, getrennt nur durch ein Tal. Und keiner hat einen Anfang gemacht. Nur eines ist passiert. Die hatten so einen Joker, die Philister. Den haben sie gezogen. Dieser Joker hieß Goliath. Und der Typ, das war schon ein Riese. Also in der Neues Leben Übersetzung wird geschrieben, er war 3 Meter groß. Also ich bin 1,70 Meter. Ist bestimmt an der Decke hier mit seinem Kopf. Und das Bild gibt es vielleicht einigermaßen wieder, die Größenverhältnisse. Und da war gerüstet mit einem Panzer, mit einem Schwert, mit einem Schild, mit einem Speer. Das war schon beeindruckend. Terminator 1, 2 und 3. Ne? Total überlegen. Null Chancen. Und er hat über die Soldaten Israels hergezogen. Ihr Feiglinge, kommt doch her und kämpft mit mir. Wir machen es so. Unser Kampf entscheidet. Wenn ich gewinne, seid ihr unsere Sklaven. Aber wenn einer von euch gewinnt, sind wir eure Sklaven. Und er hat sie verhöhnt. Tagelang, das ging 40 Tage lang so, hin und her. Es war schlimm. Und keiner hat den ersten Schritt gewagt. Mit diesem Goliath sowieso nicht. Und manchmal ist es im Leben so, dass Situationen so aussehen. Man weiß, da ist ein Problem. Da ist auf dem eigenen Hügel die eine Partei und auf dem anderen Hügel die andere. Aber keiner geht dran, das Ding jetzt mal zu lösen. Anzupacken. In die Offensive zu gehen. um zu gewinnen. Das Risiko scheint einem zu hoch zu sein. Vielleicht denkt man, wenn ich das jetzt mache, was denkt der andere dann von mir? Was könnte passieren an Schrecklichem, wenn ich jetzt einen ersten Schritt tue? Es ging ja wirklich um alles oder nichts. Die meisten Probleme, die wir im Leben haben, sind Beziehungsprobleme. Sei es in der Ehe, Mann und Frau, sei es in den Generationen, Eltern mit ihren Kindern oder Kinder mit ihren Eltern, sei es im Arbeitsverhältnis mit dem Chef, mit dem Vorgesetzten oder mit den Mitarbeitern, den Kollegen oder auch in der Gemeinde. Immer Beziehungsprobleme, immer wieder. Und dann kommt noch so ein Typ dazu wie ein Goliath, der uns einschüchtert. Wo liegen meine Probleme zurzeit? Wo lasse ich mich einschüchtern? Wo bin ich stillgelegt und wage nicht einen Schritt, um das Ding zu lösen? Und dann kommt in diese verfahrene Pattsituation, wo nichts geschieht, was sie weitergebracht hätte, kommt ein junger Mann herspaziert. Da wird berichtet in 1. Samuel 17, dass David seine Brüder im Heer besucht. Er war der Jüngste. Er hatte 7 Brüder, es waren also 8 Brüder. Ne? Hammer. Kann jeder Papa stolz sein. 8 Söhne. Und das war der Jüngste. So wird er beschrieben als der, der nicht mit durfte. Der Vater Isai war schon zu alt für den Krieg. Deshalb hat er seine 3 ältesten Söhne zur Verfügung gestellt. Die waren im Heer. Und Isai beauftragte nun seinen Jüngsten, den David, lass es mal mit den Schafen und Ziegen sein. Du gehst jetzt mit ein bisschen Proviant und schaust dir die Sache an. Sag einen Gruß an den Hauptmann. Der kriegt auch eine extra Portion Käse. Und die Brüder, die versorgst und fragst, wie es ihnen geht. Ich will wissen, leben sie noch? Wie steht der Kampf und so weiter? Und so ging David los. Er war der Jüngste und kam dort an und hat erlebt, dass das Heer morgens losgezogen ist zum Hügel unter viel Kriegsgeschrei. Und dann blieben sie stehen. Denn da drüben haben sie geantwortet mit viel Kriegsgeschrei. Und dann hat er beobachtet, wie wieder einmal dieser Joker auf den Plan getreten ist und im Tal gerufen hat, ihr Feiglinge, warum kommt keiner, um hier zu kämpfen? Ich bin bereit. Und hat sie verhöhnt und verspottet. Und David war zum ersten Mal dabei und hat es gehört und gesehen. Und den israelischen Soldaten ist das Herz in die Hose gerutscht. Habt ihr ihn gesehen? Da ist er schon wieder. Und sind in Deckung gegangen. Keiner hat einen Schritt getraut. Und da fragte David einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnung soll der Mann erhalten, der diesen Philister erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet? Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Und dann erzählten sie David, was für eine Belohnung der bekommt, der runtergeht und kämpft und gewinnt. König Saul hatte eine wunderschöne Tochter. Die sollte der Mann zur Frau bekommen, der diesen Kampf wagt. Und nicht nur das. Wenn er es schafft, kriegt er nicht nur die Tochter, sondern er kriegt auch noch Steuerbefreiung. Lebenslang, Günther. Steuerbefreiung. Hammer. Also, es lohnt sich doch allemal, das zu tun. Als der älteste Bruder von dem kleinen David, vom Jüngsten, mitgekriegt hat, wie er sich so rumhört im Heer und den einen und anderen fragt, was kriegt man denn, wenn man da runtergeht? Da wurde der sauer auf seinen jüngsten Bruder. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? fuhr er ihn an. Und wer hütet jetzt die paar Schafe und Ziegen in der Steppe? Ich weiß doch genau, wie eingebildet und hinterhältig du bist. Was der alles über seinen kleinen Bruder wusste. Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzuschauen. Was habe ich denn getan? Entgegnete David. Ich habe doch nur eine Frage gestellt. Und dann hat er sich umgedreht und den nächsten Soldaten nochmal gefragt. Schon interessant. Da kommt einer und stellt Fragen, aus denen man schließen kann. Vielleicht lohnt sich der Kampf. Vielleicht wäre es gut, jetzt mal was zu unternehmen. Und schon kriegt er eins aufs Haupt. Vom ältesten Bruder. David wird hier beschrieben im Text als der Jüngste. Der Jüngste in der Familie ist bei uns im Sprachgebrauch wer? Das ist das Wort, das einem am schnellsten einfällt. Aber das ist noch harmlos. Das Nesthäkchen. Die Kleine oder der Kleine. Das ist wirklich noch harmlos ausgedrückt für das, was die ältesten Brüder eigentlich gemeint haben. Diese Lusche. Der ist noch grün hinter den Ohren. Der hat noch keine Ahnung. Und der hat hier überhaupt nichts zu sagen und nichts verloren. Was hast du hier zu suchen? Du bist ein Nichts hier im Heer. Du gehörst nicht hierher. Das hat sich David alles sagen lassen müssen. Und mit anderen Worten, verpiss dich. Hau ab. Geh weg. Wir wollen dich hier nicht. Er war der Erste, der hier Leben reingebracht hat, in diese Pattsituation, wo nichts geschah. Und schon kriegt er eins aufs Haupt. Der Kampf beginnt in der eigenen Familie. Ihm wird nichts zugetraut. Er wird weggeschickt. Und vielleicht erlebst du das auch manchmal für dich, dass dir nichts zugetraut wird. Dass du weggeschickt wirst. Dich können wir hier nicht gebrauchen. Was für ein Quatsch. Als die Soldaten merkten, wo Davids Fragen hingezielt haben, hat es jemand dem König gemeldet. Und der ließ ihn sofort zu sich rufen. Und dann steht David vor dem König Saul. Und sagt zu König Saul, von diesem Kerl müssen wir uns doch nicht einschüchtern lassen. Ich will mit ihm kämpfen. Das ist unmöglich, antwortete Saul. Wie soll ein junger Mann wie du den Zweikampf mit diesem Philister gewinnen? Du bist ja fast noch ein Kind. Er aber ist ein erfahrener Soldat, der von Jugend auf gelernt hat, mit Waffen umzugehen. Doch David ließ nicht locker. Der hat sich nicht abspeisen lassen, weder von seinen älteren Brüdern noch jetzt von König Saul. Und dann hat er eine Erfahrung erzählt, die sein Leben geprägt hat. Er sagt, als ich die Schafe und die Ziegen meines Vaters hütete, kam es immer wieder vor, dass ein Löwe oder ein Bär die Herde überfiel, ein Schaf packte und es wegschleppen wollte. Dann lief ich ihm nach, schlug auf ihn ein und riss ihm die Beute aus dem Maul, stürzte er sich dann wütend auf mich. Dann packte ich ihn an der Mähne und am Fell und schlug ihn tot. So habe ich mehrere Löwen und Bären erschlagen. Und diesem Philister soll es nicht anders ergehen, denn er hat sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig gemacht. So ein Typ war David, der Jüngste. Der hat schon so manche Erfahrung gesammelt im Kampf. Nicht in einem Heer, sondern als einsamer Hirte. Und er war überzeugt. Der Herr, der mich aus den Klauen und Löwen und von Löwen und Bären gerettet hat, der wird mich auch vor diesem Philister beschützen. Und schließlich gab Saul nach, gut, du sollst mit ihm kämpfen. Möge der Herr dir beistehen. Und dann hat der Saul noch was Interessantes getan für den David. Er hat ihm seine Rüstung zur Verfügung gestellt. Naja, dass er nicht ganz chancenlos in diesen Kampf geht. Dass es wenigstens nach außen hin gut ausgesehen hat. Und wenn man es geschichtlich betrachtet, wenigstens war einer im Heer Israel gerüstet. Er hat den Panzer, er hat ein Schwert, alles was man so halt braucht, um so einen Kampf zu führen. Eigentlich war Saul derjenige als König Israels, der schon längst während dieser 40 Tage, wo diese Pattsituation war, hätte runtersteigen können, um für sein Volk jetzt in den Ring zu gehen und den Kampf mit Goliath zu führen. Aber da hat es in entscheidenden Dingen in seinem Herzen gefehlt, beim König Saul. Dann David, er probiert's. Er steigt in diese Rüstung rein und macht die Erfahrung, die ist mir zu schwer. Die ist so unmöglich, dass ich mich fast nicht bewegen kann. Ich ziehe sie lieber wieder aus. Also ich habe kein besseres Bild gefunden als das. Er hat die Rüstung, die ihm nicht gepasst hat, nicht angezogen. Und ich glaube, das ist auch ein Bild für unser Leben. Wenn Menschen uns beraten, die selber mit ihren Goliaths nicht kämpfen, dann sollten wir nicht auf ihren Rat hören. Nimm meine Rüstung, mit der geht's schon. Der hat ja nicht mal selber gekämpft. Und jetzt soll ich... Nee, das passt nicht. Das geht einfach nicht. Und er verlässt sich lieber auf das, wo er schon Erfahrungen gemacht hat, die zum Ziel geführt haben. Er nimmt seinen Hirtenstock, seine Schleuder und dann nimmt er noch ein paar Steine. Wisst ihr, wie viele? Quizfrage. Ah, ihr wisst Bescheid, ihr kennt den Text. 5 Steine. Glaubt ihr, das hat eine besondere Bedeutung? Okay. Also es sind ein paar Leute, die sehr bewandert sind und klare Vorstellungen haben. Ich weiß nicht, ob das Gnade ist oder nicht Gnade, aber ich glaube, er hat gedacht, vielleicht reicht ein Stein. Lieber habe ich noch ein paar mehr. Aber sei es drum, was die genaue Bedeutung sein mag oder nicht sein mag. Er hat sich so ausgerüstet, wie er als Hirte immer bestanden hat und ging auf diesen Riesen zu. Als er dann im Tal war und diesem Riesen begegnet, verhöhnt er ihn. Er hat erst gesagt, jetzt schicken sie schon die Kinder in die Schlacht. Dabei war der David ja der allererste, der kam. Und hat ihn verflucht. Komm nur her, ich werde dein Fleisch den Geiern und den wilden Tieren zu fressen geben. Doch David rief zurück, und da haben wir gleich einen Text. Du Goliath trittst gegen mich an mit Schwert, Lanze und Wurfspieß. Ich aber komme mit der Hilfe des Herrn. Er ist der allmächtige Gott und der Gott des israelitischen Heeres. Ihn hast du eben verspottet. Und dann nahm er im Laufen, das sind sich dann entgegengerannt, nahm im Laufen einen Stein raus, fing an zu schleudern und wusch, hat ihn sofort an der richtigen Stelle getroffen, nämlich im Kopf. Und der Stein ist so tief eingedrungen, der ist gar nicht mehr runtergefallen. Und er fiel um wie ein Klotz. David hatte ja sonst keine Bewaffnung, aber er wusste, ich muss dem Problem ein für alle Mal ein Ende bereiten. Das genügt nicht, so halbwegs sicher zu sein, der ist jetzt betäubt und jetzt haben wir gewonnen. Nein, er hat sich die nächstbeste Waffe genommen, die er finden konnte, das war das Schwert Goliaths. Und machte ihn einen Kopf kürzer. Er wollte sicher sein, dass er wirklich tot ist, der Feind, um den es ging. Und in diesem Augenblick, als das Volk Israel, das Heer Israels gesehen hat, der Goliath ist besiegt, haben sie im Triumphgeschrei angestimmt und der Schreck ist den Feinden, den Philistern, voll in die Hose gerutscht. Die sind geflohen und das Heer Israels hinterher. Man hat bis runter an die Küste die Leichen des feindlichen Heeres gesehen. Ich möchte euch eine Frage stellen zum Schluss dieser Predigt. Ich bin gut in der Zeit. Ich möchte euch eine Frage stellen, die dann auch für euer eigenes Alltagsleben entscheidend sein wird. Hat David gewonnen, weil er scharf auf die Belohnung war, auf die hübsche Tochter von Saul und Steuerfreiheit? Oder aus einem anderen Grund? Wir haben den Text gelesen. Du kommst mit Spieß und mit Schwert und Rüstung. Ich aber komme im Namen des Herrn Israels, des lebendigen Gottes. Ich glaube, es gibt hier eine Formel zu entdecken, die heißt 2:8. Und ein bisschen hat sie was zu tun mit dem, was Vanessa am Anfang des Gottesdienstes über diese Golfspieler erzählt hat. Wo die einen gedacht haben, wir haben den besten Schläger der Welt und haben tatsächlich mehr Punkte gemacht. Diese Formel 2:8 entdecken wir in diesem Kapitel 17 des ersten Buches Samuel. Und was ich damit sagen möchte, ist, zweimal in diesem Text sehen wir, wie David Goliath betrachtet. Er guckt das Problem an. Er geht da nicht mit verschlossenen Augen runter ins Tal und sagt, egal was da ist, ich gehe einfach mal hin. Er hat schon wahrgenommen, was das Problem ist, vor dem das ganze Heer gezittert hat und keiner, einschließlich des Königs, keinen Mumm hatte, etwas zu unternehmen. Zweimal hat er ihn angeschaut. Aber achtmal wird in diesem Kapitel 17 von David über die Größe Gottes gesprochen, über seine Macht und Herrlichkeit. Und das hat sein Herz erfüllt. Ich komme im Namen dieses Gottes. Und deshalb hat er gewonnen. Und wie schaust du auf die Goliaths deines Lebens? Beeindrucken die dich so sehr, wie das beim Heer Israels der Fall war, dass sie wohl anfangs mit viel Geschrei angestürmt und dann haben sie ihn gesehen und sich sofort wieder versteckt. Oder schaust du wie David auf Gott, den Anfänger und Vollender deines und meines Glaubens, mit dem du immer wieder erleben wirst, mit meinem Gott werde ich über Mauern springen, sagt David im Psalm 18. Mit meinem Gott werde ich die Feinde schlagen. Mit meinem Gott werde ich in dieses Problem hineingehen, werde ich diese Begegnung haben und werde erleben, dass er es zum Guten wendet. Im Bad haben wir zu Hause einen kleinen Tageskalender. Und da steht seit mehreren Wochen immer der gleiche Tag. Und da sagt Hanna Winkler Folgendes. Und das fand ich so passend für uns. Sage Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, sondern sage deinen Sorgen, wie groß Gott ist. Und ich weiß nicht, wo dich das heute Morgen erreicht, in deiner Lebenssituation, in deinen Auseinandersetzungen. Aber ich lade dich ein, setz dein Vertrauen auf Gott. Schau auf ihn, mindestens im Verhältnis von 2:8. Lass dich nicht beeindrucken von der Schwierigkeit, von den Waffen des anderen, sondern schau auf Gott und mit ihm wirst du überwinden. Amen.